Domini nostri Jesu Christi.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes.
In illo tempore,
in jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer. Und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie:
Processit et diciteis.
Quem querit?
Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden.
Habierunt retror sum et ceciderunt in terram. Iterum ergo eos in terram.
Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber: Der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
Quos ergo et tribunus et ministri Judaeorum.
Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das ganze Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Jesus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
Respondite, Jesus.
Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem hohen Priester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er aber leugnete und sagte: Nein. Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Und wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte sie: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Adversus hominem hunc.
Responderunt. Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus? Oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Omnis quiest ex veritatem audit meam vocem.
Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Pascha-Fest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, du König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus aber ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! Pilatus aber sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Da antwortete Jesus: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat.
Maius peccatum habet.
Ex inde quere.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien:
Judei autem clamabant dicentes.
Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen. Und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war am Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm! Kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
Musst rächen,
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn. Und mit ihm zwei andere, auf der jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag.
Ubi crucifixus est Jesus.
Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch verfasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war.
De super contexta per totum.
Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.
Et Maria Magdalene.
Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysop-Zweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das alles ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es.
Et permisit Pilatus.
Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
Verbum Domini.
Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Dieses Wort sprach Jesus am Ende eines heftigen Streits mit seinen Widersachern. Im Johannesevangelium erleben wir direkt ein Crescendo zu den früheren Ich Bin-Worten Jesu. Er sagt nicht mehr, ich bin dies oder jenes, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Auferstehung und das Leben. Er sagt ganz einfach, ich bin, ohne jede Präzisierung. Das gibt seiner Aussage eine absolute metaphysische Tragweite. Er erinnert ganz bewusst an die Worte aus dem Exodus und Jesaja, in denen Gott selbst sein göttliches Ich Bin verkündet. Die beispiellose Neuheit dieses Christuswortes erschließt sich nur, wenn man auf das achtet, was der Selbstvergewisserung Christi vorausgeht. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Als ob er sagen wollte, was ich bin und damit was Gott ist, wird man nur vom Kreuz aus erkennen. Der Ausdruck erhöht werden im Johannesevangelium bezieht sich, wie wir alle wissen, auf das Ereignis des Kreuzes. Wir stehen vor einer völligen Umwälzung der menschlichen Vorstellung von Gott und in gewissem Maße auch der alttestamentlichen Vorstellung von Gott. Jesus ist nicht gekommen, um die Vorstellung, die sich die Menschen von Gott gemacht haben, zu verbessern oder zu vervollkommen, sondern in gewissem Sinne, um sie umzustürzen und das wahre Gesicht Gottes zu offenbaren. Das ist es, was der Apostel Paulus als allererster verstand, als er schrieb, denn da die Welt in ihrer Weisheit Gott nicht erkannt hat, hat es Gott gefallen, die Gläubigen durch die Torheit der Predigt zu retten, während die Juden nach Zeichen fragen und die Griechen, die nach Weisheit, verkünden wir stattdessen den gekreuzigten Christus. Für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, die Kraft und Weisheit Gottes. So verstanden erhält das Wort Christi eine universelle Tragweite, die diejenigen, die es lesen, in jedem Zeitalter, in jeder Situation, auch in unserer, herausfordert. Diese Umwälzung der Vorstellung von Gott muss in der Tat immer geschehen. Die Vorstellung von Gott, die Jesus zu verändern kam, tragen wir leider aber alle in uns, und zwar in unserem Unterbewusstsein. Wir können von einem einzigartigen Gott, einem reinen Geist, einer höchsten Entität und so weiter sprechen. Aber wie können wir ihn in der Vernichtung durch seinen Tod am Kreuz verstehen? Gott ist allmächtig, gewiss. Aber welche Macht ist das? Gegenüber den menschlichen Geschöpfen ist Gott ohne jede Fähigkeit nicht nur einschränkend, sondern auch abwehrend. Er kann nicht mit der Autorität eingreifen, um sich ihnen aufzudrängen. Er kann nichts anderes tun, als die freie Entscheidung der Menschen bis ins Unendliche zu respektieren. Und so offenbart der Vater das wahre Gesicht seiner Allmacht in seinem Sohn, der vor den Jüngern kniet, um ihnen die Füße zu waschen. In ihm, der auf die radikalste Ohnmacht am Kreuz reduziert, weiterhin liebt und vergibt, ohne jemals zu verurteilen. Die wahre Allmacht Gottes ist also die totale Ohnmacht von Golgotha. Es braucht wenig Macht, um sich zu zeigen. Es braucht dagegen viel Macht, sich zu verbergen, sich auszulöschen. Gott hat diese unbegrenzte Macht, sich zu verbergen. Er hat sich selbst verleugnet. So schreibt Paulus im Philipperbrief: Unserem Willen zur Macht hat er seine freiwillige Ohnmacht entgegengesetzt. Was für eine Lektion für uns, die wir uns mehr oder weniger bewusst immer aufspielen wollen. Was für eine Lektion vor allem für die Mächtigen dieser Erde, für diejenigen unter ihnen, die nicht im Entferntesten daran denken zu dienen, sondern immer nur an ihre Macht um der Macht willen. Diejenigen, die, wie Jesus im Evangelium sagt, die Völker unterdrücken und sich dabei noch als Wohltäter bezeichnen lassen. Aber hebt nicht der Triumph Christi bei seiner Auferstehung diese Vision auf, indem er die unbesiegbare Allmacht Gottes bekräftigt? Ja. Aber in einem ganz anderen Sinn, als wir zu denken gewohnt sind. Ganz anders als die Triumphe, die bei der Rückkehr des Kaisers von siegreichen Feldzügen entlang einer gewissen Straße gefeiert wurden, die heute noch den Namen trägt, Via Triumphale. Im Christi-Fall war es natürlich ein Triumph, und zwar ein endgültiger und unwiderruflicher Triumph. Aber wie wird dieser Triumph deutlich? Die Auferstehung findet im Verborgenen statt, ohne Zeugen. Sein Tod, wir haben es in der Passionsgeschichte ja eben gehört, war von einer großen Menschenmenge gesehen worden und hatte die höchsten religiösen und politischen Autoritäten einbezogen. Als Auferstandener erscheint Jesus nur einigen wenigen Jüngern, die nicht im Rampenlicht stehen. Damit wollte er uns sicher sagen, dass man nach dem Leiden keinen äußerlichen, sichtbaren Triumph wie eine irdische Herrlichkeit erwarten darf. Der Triumph wird dem Unsichtbaren gegeben und ist von unendlich höherem Rang, weil er ewig ist. Die Märtyrer von gestern und heute sind der Beweis dafür. Der Auferstandene offenbart sich durch seine Erscheinungen in ausreichendem Maße, um denen, die sich nicht von vornherein weigern zu glauben, eine sehr solide Grundlage für ihren Glauben zu bieten. Er erscheint nicht in ihrer Mitte, um ihnen das Gegenteil zu beweisen und ihren ohnmächtigen Zorn zu verspotten. Jede Rache wäre unvereinbar mit der Liebe, die Christus den Menschen durch sein Leiden bezeugen wollte. Er verhält sich in der Herrlichkeit der Auferstehung ebenso demütig wie in der Vernichtung auf dem Kalvarienberg. Das Anliegen des auferstandenen Jesus ist es nicht, seine Feinde zu verwirren, sondern dass sie sich sofort auf den Weg machen, um seine verlorenen Jünger und vor ihnen die Frauen, die nie aufgehört hatten, an ihn zu glauben, zu beruhigen. In der Vergangenheit sprach man gerne immer wieder vom Triumph der Heiligen Kirche. Man betete sogar für ihn und erinnerte sich an seine historischen Momente und Ursachen. Aber welche Art von Triumph hatte man da im Sinn? Heute wissen wir, wie sehr sich dieser Triumph von demjenigen Jesu unterschied. Aber wir sollten nicht über die Vergangenheit urteilen. Es besteht immer die Gefahr, ungerecht zu sein, wenn wir die Vergangenheit mit der Mentalität der Gegenwart beurteilen. Nehmen wir viel lieber die Einladung an, die Jesus von der Höhe seines Kreuzes aus an die Welt richtet. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Man könnte fast an eine Ironie, an eine Verhöhnung denken. Einer, der selbst keinen Stein hat, auf den er sein Haupt legen könnte, einer, der von den Seinen verstoßen und zum Tode verurteilt wurde, einer, vor dem man sein Angesicht verhüllt, um ihn nicht zu sehen. Ausgerechnet dieser wendet sich an die ganze Menschheit an allen Orten und zu allen Zeiten und sagt: Kommt her zu mir, ihr alle, und ich werde euch Ruhe verschaffen. Komm du, der du alt, krank und einsam bist, den die Welt im Elend, im Hunger oder unter Bomben sterben lässt. Du, der du wegen deines Glaubens an mich oder wegen deines Kampfes für die Freiheit in einer Gefängniszelle schmachtest. Komm, du Frau, Opfer von Gewalt. Kurzum, alle, niemand ist ausgeschlossen. Komm zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Habe ich euch nicht feierlich versprochen, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen? Aber welche Erquickung kannst du uns geben, du Mann des Kreuzes, der du am verwahrlosesten und müdesten bist unter denen, die du trösten willst? Komm zu mir, denn ich bin Gott. Ich habe mich von eurer Vorstellung von Allmacht losgesagt, aber ich behalte meine Allmacht, die Allmacht der Liebe ist. Es steht geschrieben, das Schwache an Gott ist viel stärker als die Menschen. Ich kann Erfrischung schenken, auch ohne die Müdigkeit und den Überdruss in dieser Welt zu beseitigen. Fragt diejenigen, die es erlebt haben. Ja, o gekreuzigter Herr, mit einem Herzen voller Dankbarkeit verkünden wir an dem Tag, an dem wir deines Leidens und Sterbens gedenken, mit deinem Apostel Paulus mit geeinter Stimme. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Vielleicht Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Nacktheit, Gefahr, das Schwert? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Gewalt, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Nostro Signore.